Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile ja wöchentlichen Videopredigt. Lasst uns mit unserem Gott zunächst sprechen und mit einem Gebet einsteigen. Herr Jesus Christus, du hast uns im Auge und willst dich uns mitteilen. Segne bitte unser Reden und unser Hören, damit wir erkennen, was du jeder und jedem von uns zu sagen hast. Danke, dass du bei uns bist. Amen. Vorgestern haben wir für unsere Tochter ein Schrankbett gekauft. Das musste ich dann an der Wand festmachen. Um die richtige Stelle für die Schrauben, für die Halterungen zu finden, habe ich dann erst am Bett ausgemessen, also da an dem Schrank und dann an der Wand. Wir gehen ja vermutlich alle davon aus, dass die Entfernung von einem Ende dieses Gliedermaßstabs, wie das ja wörtlich heißt, bis zum anderen genau 2 Meter sind. Also ich habe mich darauf verlassen beim Messen. Hat auch unter uns gesagt, geklappt. Nur, also gut, immer das gleiche Maß zu verwenden wäre ja immerhin schon sinnvoll. Aber woher wissen wir eigentlich, dass es genau 2 Meter sind? So ein Zollstock, wie er ja auch genannt wird. Ganz einfach, in Paris liegt ein Urmeter, ein sogenannter Urmeter, an dem alle Längenmaße ausgerichtet werden. Natürlich jetzt nicht dieser Zollstock direkt, aber alle Geräte, die dafür da sind, um dann festzulegen, was wie lang ist. Und dieser Urmeter muss möglichst lange haltbar sein, damit sich das Maß eben nicht verändert. Deswegen wurde der auch schon mal wieder erneuert. Es hätte mir ja nichts genützt, wenn ich einfach mal freihändig ein paar Striche an die Wand gemacht hätte, da die Löcher gebohrt hätte, um dann zu sehen, ob es vielleicht ausgerechnet rein zufällig dann auch die Löcher trifft, in die die Halterungen dann rein müssen, im Schrank. Es wäre allerdings verlockend gewesen. Ich hätte selbst das Maß bestimmt. Wäre auch bequemer gewesen. Aber ich habe lieber mit dem Maßstab gemessen. Es gibt ja nicht nur im Handwerk Maßstäbe. In Krisenzeiten wie der, die wir alle gerade erleben, mit dieser Pandemie, wird ja auch immer wieder deutlich, was Menschen grundsätzlich wichtig ist. Also, welche Werte sie für ihr Reden, Denken und Handeln verfolgen. Und auch wenn es eben um diese Wertmaßstäbe geht, ist es wichtig, sie von fachkundiger Hand einzurichten oder einrichten zu lassen. Beim letzten Mal haben wir uns damit befasst, dass die Kraft zum Leben aus der Verbindung mit Jesus Christus kommt. Heute beginnen wir eine Predigtreihe dazu, wie denn das aussieht, was denn da zur Wirkung kommt, wenn wir uns von Jesus Christus bestimmen lassen. Das hat Jesus selbst unter anderem treffend beschrieben in der sogenannten Bergpredigt. Einer Predigt, die er auf einem Berg gehalten hat, deswegen heißt sie so. Und wir starten heute mit dem ersten Abschnitt aus dem 5. Kapitel des Matthäusevangeliums in den Versen 1 bis 12. Darin stellt uns Jesus vor, welche Maßstäbe er für unser Leben als zuverlässig und wertvoll ansieht. Ich lese uns den Text. Als er, Jesus, aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich oder die Erde wörtlich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Soweit der Text. Jesus erklärt mit der ganzen Predigt, die dann im Anschluss kommt und die wir uns in nächster Zeit angucken, wie unser Leben gelingt. Den Anfang macht er mit diesen neuen Einstellungen, von denen er sagt, dass Menschen zu gratulieren ist, die so leben, die sich davon bewegen lassen. Weil es Jesus darum geht, dass wir das volle und echte Leben erfahren, teilt er uns seine Werte mit. Unser Thema deshalb: Lebenswerte. Drei Lebenswerte möchte ich uns rausnehmen aus diesem Text. Erstens, auf Gott angewiesen. Zweitens, von Gott geprägt. Drittens, für Gott verfügbar. Zuerst also auf Gott angewiesen. Die erste sogenannte Seligpreisung lautet: Selig sind, die da geistlich arm sind. Wörtlich heißt es: Selig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. So viel sei schon mal gesagt. Diese erste Seligpreisung ist die Grundlage für alle anderen, auch für das, was danach noch kommt. Selig sind. Dieser Ausdruck ist in die deutsche Sprache eingegangen und doch so farblos geworden inzwischen. Und man versteht gar nicht auf Anhieb, was es bedeutet. Und das muss man aus dem Alten Testament denken, so wie den ganzen Text hier. Wohl dem wird da immer wieder gesagt, in den Psalmen zum Beispiel. Zuletzt geht es tatsächlich um das Seligsein im Himmel, was wir so mitunter auch beschreiben. Aber es geht eigentlich darum, dass Jesus gratuliert. Euch kann man gratulieren. Oder die sind glücklich zu schätzen, die. Manche übersetzen auch, die sind zu beneiden. Also das ist etwas, was jeder haben sollte. Selig sind, glückselig, wurde auch schon mal versucht, das so zu beschreiben. Aber eben nicht nur, weil diese Leute Glücksgefühle haben. Im Gegenteil, hier ist die Rede von Eigenschaften, die in unserer Welt gar nicht unbedingt Glücksgefühle auslösen. Aber Jesus sagt, ihr könnt euch glücklich schätzen. Euch kann man gratulieren. Freut euch und jubelt. Selig sind ist nicht nur auf diese Welt bezogen. Im Gegenteil, in dieser Welt sieht es ja eher andersrum aus. Aber Jesus sagt, freut euch und jubelt. Euch steht der Himmel bevor. Selig sind, denen kann man gratulieren. Aber es wird in dieser Welt solchen Menschen nicht gratuliert. Sie werden eher bemitleidet, bedauert, für dumm erklärt. Jesus sagt, freut euch und jubelt. Denn ihr lebt, worum es im Himmel und auf Erden wirklich geht. Selig sind, freuen können sich die. Aber in dieser Welt scheint es nun gerade oft genug kein Grund zur Freude zu sein, solche Eigenschaften zu leben. Aber Jesus sagt, freut euch und jubelt, denn eure Freude wird vollkommen werden. Ihr werdet meine Freude erleben. Schon hier auf dieser Erde und erst recht, wenn ihr bei mir seid. Ich habe das deshalb mal so beschrieben, damit deutlich wird, diese Dinge haben Bedeutung im Hier und Jetzt total. Denn sie sind, diese Eigenschaften sind Beschreibungen für das Wesen Gottes. Sie sind erstrebenswert, aber sie erscheinen in unserer Welt nicht so. Aber bei Werten ist immer die Frage, was verfolge ich eigentlich, was von Dauer ist? Was bringt am Ende wirklich etwas? Welcher Wert zahlt sich letztlich aus und nicht nur kurzfristig, vielleicht sogar in barer Münze? Und wir müssen hier genau hingucken. Selig sind die Armen im Geist. Damit sagt Jesus nicht, selig sind die Armen an Geist. Ja, das denken manche. Wer so lebt, ist ja nicht ganz schussecht. Nein, das In ist instrumental zu verstehen. Jesus spricht vom Heiligen Geist und der ist das Werkzeug, das Instrument, mit dem wir arm werden. Das hört sich verrückt an. Aber diese Formulierungen kommen eben aus dem Alten Testament gerade. Dort wird immer wieder gesagt, dass zum Beispiel der Messias, der Retter, gesandt ist, den Elenden, dasselbe Wort für Arme, gute Botschaft zu bringen. Oder Gott spricht im Jesaja 57, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Der Zusammenhang dieser Stellen und der ganzen Bibel macht deutlich, dass das Zerschlagensein sich darauf bezieht, dass jemand sich selbst so sieht, wie er wirklich ist. Wir Menschen sind ja zweifellos äußerst wertvoll. Nicht, dass uns das immer klar wäre. Ich sage das jetzt nicht so lapidar, weil es selbstverständlich sei. Nein, schließlich hat Gott uns geschaffen und seinen Sohn für uns gegeben. Ihm sind wir alles wert. Aber weil wir gelöst, unabhängig von Gott leben wollen, täuschen wir uns über unsere Qualität. Ob wir sie nun moralisch nennen oder wie auch immer. Wir erkennen nicht, dass wir uns Gottes Maßstäbe fürs Leben längst zurechtgebogen haben, ja sie eigentlich völlig verbogen haben und zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Wir drehen uns ständig um uns selbst und wollen uns selbst in den Mittelpunkt der Welt rücken. Daran krankt nicht nur unser persönliches Leben, sondern auch unsere ganze Welt. Und wenn nun Gott mit seinem Wort, mit seinen Maßstäben an uns herankommt, dann gibt es ein Erwachen. Diese Qualität als Mensch habe ich nicht. So bin ich ja gar nicht. Mir sagte auch mal jemand, da muss ich ja ein anderer Mensch werden. Ich habe ihm recht gegeben. Wer sich damit vergleicht, was Gott uns dazu sagt, wie unser Leben gelingt, der hat allen Grund, traurig zu werden. Denn er entdeckt, dass er diesem Maßstab nicht gewachsen ist. Daraus kommt ein demütiges und zerschlagenes Gemüt. So beschreiben uns diese Worte aus dem Alten Testament, die ich zitiert habe, zum Beispiel, noch viele andere auch. Arm bedeutet ja, dass ich bedürftig bin, dass ich etwas nötig habe, dass ich Hilfe brauche. Und geistlich arme Menschen sind also Menschen, die durch das Wirken des Heiligen Geistes erkennen, dass die Kraft zum Leben nicht in ihnen selber steckt, sondern dass sie Gott brauchen. Jemand sagte in einer Predigt vor Jahren, wir stehen mit leeren Händen vor Gott. Wer das wirklich erkennt, ist ein geistlich armer Mensch. Es gibt keine Wirklichkeit, das muss ich hier so für mich sagen, es gibt keine Wirklichkeit, die ich immer wieder so tiefgreifend erfahre wie diese. Keine andere, muss ich ja sagen. Und es gibt keine andere Wirklichkeit, gegen die sich alles in mir so vehement wehrt. Wir wollen doch nicht angewiesen sein. Ich will nicht arm sein. Ich will nichts nötig haben. Ich will alles schon in mir haben und mir selbst genug sein. Und jedem anderen am liebsten auch noch. Und dabei merke ich dann, ich bin sogar darin noch auf Gott angewiesen, dass ich meine Lage überhaupt mal richtig einschätze und ihn überhaupt um Hilfe bitte. Jetzt kommt in den Blick, wie tief das geht, was wir beim letzten Mal, bei der Predigt vom letzten Mal nur kurz geschriffen haben, wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nun sagt Jesus, wenn du merkst, dass du selbst nichts hast und alles von Gott geschenkt bekommen musst, um überhaupt was in der Hand zu haben, dann kann man dir gratulieren. Dann kann man dich glücklich nennen. So ein Unsinn, denken wir. Wer arm ist, der hat doch nichts. Aber Jesus sagt, ihrer ist das Himmelreich. Das Himmelreich ist die königliche Herrschaft Gottes. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Jesus sagt, daran hast du Anteil, wenn du in völliger Abhängigkeit von Gott lebst. Ja, es mag sein, dass man davon in dieser Welt nicht viel sieht. Aber es ist ein Irrtum zu meinen, das sei das Entscheidende. An Jesus selbst sehen wir, dass er es nicht als Problem eingeschätzt hat, völlig abhängig von Gott zu sein. Im Gegenteil, das scheint ihm die größte Freude zu machen. Er lebte immer im Einklang mit dem Vater und im Hören auf den Vater. Ihm reichte, was der Vater ihm gibt. Denn Jesus wusste, dass der Vater ihm immer gibt, was er braucht. Und dass er in Ewigkeit alles hat, weil dem Vater ja alles gehört. Und diese Haltung ermöglicht dann all die anderen Eigenschaften und Lebensweisen, von denen Jesus hier gleich noch weiter spricht. Und wenn du darin fröhlich einwilligst, ganz auf Gott angewiesen zu sein, dann öffnet sich dir das Leben, das Gott schenken will. Das wird als zweites deutlich. Denn du wirst dann zweitens von Gott geprägt. Prägung ist nun ein gutes Bild. Das passt zwar in mancher Hinsicht auch nicht, denn es geht nicht nur darum, dass etwas äußerlich uns aufgedrückt wird. Das bitte wegnehmen von diesem Vergleich. Aber was hier so passt, ist, Material, das geprägt werden soll, muss weich sein. Dann kann man ein Bild einprägen oder die ganze Form des Materials gestalten. Gott möchte uns mit seinem Wesen gestalten, beschenken, prägen. Nicht, damit wir so aussehen wie er. Wie gut, dass wir gar nicht wissen, wie er ausgesehen hat. Wissen wir nicht mal von Jesus. Manche wussten es mal, aber wir ja heute nicht mehr. Nein, es geht darum, dass unser Charakter wird wie seiner. Unsere Werte sei wie seine Werte werden. Gott will uns mit sich beschenken, mit seiner Liebe gestalten. Und da passt jetzt eben das Bild auch, man kann sich gegen diese Prägung wehren. Wenn das Material hart ist, nimmt es die Gestalt nicht an. Deshalb hatte ich vorhin gesagt, mit dem Armsein im Geist, also durch den Geist, fängt alles an. Denn Gott will uns ja mit seinem Geist bewegen, dass wir uns freiwillig prägen lassen. Dass wir mit voller Absicht unser Herz dazu bewegen lassen, wofür sein Herz schlägt. Deshalb beginnt es damit, dass Gott uns unsere Armut zeigt. Und dass wir entdecken, dass wir durch ihn reich werden. Die Eigenschaften, die Jesus jetzt vorstellt, sind auf diesem Hintergrund verstanden keine Forderungen, die er an uns stellt, so werde erst mal so, dann können wir ja mal über einen Platz im Himmel reden. Er beschreibt, womit er uns beschenken will. Was von ihm zu uns kommt und in unser Leben findet. Wer sich ihm ausliefert und sich von seiner Liebe prägen lässt, der wird so gestaltet. Es ist die Frucht, um es nochmal mit den Worten vom letzten Mal zu sagen, die an der Pflanze wächst, wenn die Pflanze nur den Saft fließen lässt, der kommt. Und auch hier verstehen wir die Dinge nur aus dem Alten Testament richtig. Auf diesem Hintergrund kann man das Neue Testament deuten. Es geht dann gar nicht um normale Eigenschaften, so als ob alle Leidtragenden und so weiter gemeint sind. Es gibt ja Dinge, die uns von unserer Persönlichkeitsstruktur her schon leichter fallen. Der eine wirkt einfach lieber, also sanfter als der andere. Aber darum geht es Jesus nicht. Es geht immer um Eigenschaften, die in Bezug zu Gott stehen und mit seinen Augen auf die Welt schauen. Da sind die Leidtragenden, wörtlich die Trauernden, nicht allgemein leidende Menschen, sondern Menschen, die darunter leiden, die darüber trauern, dass wir Menschen so misstrauisch Gott gegenüber sind. Und dass deshalb so viel Übles in unserer Welt stattfindet, so viel Verdrehtes gelebt wird. Sie trauern darüber, dass wir uns gegen die Abhängigkeit von Gott so wehren und dass deshalb so viel Böses geschieht und ich daran auch noch beteiligt bin. Also ein Leiden am Zustand dieser Welt. Nicht Leiden an sich ist etwa erstrebenswert, das will Gott gar nicht sagen. Oder etwa das Eintrittsgeld in den Himmel. Wie makaber wäre das? Nein, es ist eben das Leiden daran, dass diese Welt so wenig davon ist, wie Gott sie gedacht hat, im Blick auf unser menschliches Leben. Und wir sollen getröstet werden. Wir lesen am Ende der Bibel, vom Ende der Zeit, dass Gott abwischen wird alle Tränen. Das ist die letzte Aussicht schon mal. Aber auch hier sollen wir schon getröstet werden. Dass Gott uns seine Nähe verspricht, auch in dem Leiden, ist dann eben auch Trost. Dann selig sind die sanftmütig sind. Freundlich, mild. Es ist eine Grundhaltung, die auf den Wutausbruch verzichtet. Kontrollierte Kraft, könnte man auch sagen. Jemand setzt seine Kraft nicht gegen Menschen ein, sondern im Gegenteil für sie. Damit gewinnt man natürlich keine Diskussionen und keine Kriege, deswegen wird davon so wenig gelebt. Aber man gewinnt Menschenherzen. Aus Psalm 37, Vers 11 entdecken wir auch, was das Versprechen dann soll, diese Belohnung. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. Hier sind wieder die Armen gemeint. Sie werden das Land erben, das heißt das verheißene Land, Israel, fürs Alte Testament gesagt. Im Blick auf Jesus Christus ist damit gemeint der Himmel, die Ewigkeit bei Gott. Dann sind die selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist in der Bibel ja anders als in unserer Sprache ein Beziehungsbegriff. Gerecht ist jemand, der sich einer Beziehung entsprechend verhält. Es geht also darum, dass ein Mensch lebt, wie es der Beziehung, seiner Beziehung zu Gott entspricht. Also, wie es Gott entspricht. Wie Gott es uns sagt, wie Gott es will. Und dann kommt das Nächste dazu mit Jesus Christus. Das hat er hier natürlich jetzt nicht formuliert, aber steht in der Bibel immer dahinter. Jesus hat dann unsere Schuld getragen. Das heißt, Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Wir stehen, wer ihm glaubt, steht vor ihm da, als wäre er Gott recht. Und daraus folgt erst ein Leben, das dann danach fragt, ja, Herr, wenn du mich so liebst, was willst du dann? Diese Menschen sollen satt werden. Die Sehnsucht nach dem Leben, nach Gottes Willen, soll gestillt werden. Schon hier auf der Erde. Und wenn wir einmal bei ihm sind, dann wird es nur noch im Vertrauen auf Gott laufen. Und darauf können wir uns in unserer Sehnsucht heute schon freuen. Barmherzige sind Menschen, die gerührt werden, weil es anderen schlecht geht. Die davon bewegt werden. Und die werden Barmherzigkeit empfangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, wird hier gesagt. Das Herz ist für den Hebräer der Sitz des Denkens, Fühlens und Wollens und des Gewissens. Psalm 24, Vers 3 bis 5. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört. Der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Es geht also einerseits wieder um ein Leben nach Gottes Maßstäben und andererseits aber darum, dass jemand eingesteht, so bin ich nicht. Ich habe daneben getreten. Der Gott und Menschen und sich selber nichts vormachen will, sondern ehrlich ist und zugibt, wie es wirklich läuft. Der erfährt Vergebung von Gott. Der bekommt ein gereinigtes Herz. Und der darf dann Gott schauen. Schon hier mit ihm leben, unter seinem leuchtenden Angesicht. Und wird in der Ewigkeit einmal Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen. Selig sind die Friedensstiften. Es sind Menschen, die sich für Frieden einsetzen. Und wir erfahren den Frieden im tiefsten, ja durch Jesus Christus. Frieden mit Gott und Frieden mit der Welt. Und jetzt, und auch mit uns selbst. Und jetzt können wir uns darum bemühen, dass Menschen sich nicht bekämpfen, sondern dass Frieden herrscht, dass Wohlwollen herrscht. Söhne Gottes, also Kinder Gottes, werden sie genannt werden. Menschen, die zum Gott des Friedens gehören. Das deutet auch darauf hin, sie werden bei Gott sein, denn Gottes Kinder werden auch die Ewigkeit mit ihm verbringen und hier schon mit ihm leben. Wer Gott braucht und von ihm her in dieser Welt lebt, der gibt sich ihm hin, der hängt an ihm, der steht ihm zur Verfügung und ist dann auch zu allem bereit, was das bedeuten könnte. Dann sind wir als Drittes auch für Gott verfügbar. So habe ich diese letzten Worte umschrieben und also zusammenfassen wollen. Selig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Jesus geht jetzt darauf ein, was er selbst erlebt hat. Alles andere vorher hat er auch gelebt. Aber dies hat er selbst erfahren. Wenn man mit Gott verbunden ist und zu ihm gehört, dann kann es Widerstand geben in dieser Welt. Es kann zum Streit kommen. Die Wertmaßstäbe, die Jesus uns hier beschreibt, kommen ja aus dem Wesen Gottes. Und wir Menschen sind durch unser Misstrauen Gott gegenüber ja diesem Wesen gerade entfremdet. Deshalb klingen die Seligpreisungen ja auch so, dass man bescheuert sein muss, wenn man so leben will. Tja, da kommt man doch unter die Räder. Das kann doch niemand. Da hat man ja nichts vom Leben. Man wird rumgeschubst und geht leer aus. Jesus sagt uns, das siehst du so. Lieber Mensch, weil du so wenig Berührung mit Gottes Liebe hast. Gottes Herz schlägt für seine Menschen. Und wer an diesen Pulsschlag angeschlossen ist, der kann so nur sein zu anderen. In dessen Leben wird das Raum finden und zur Wirkung kommen. Ja, und Jesus wurde dafür umgebracht. Und er hat gesagt, Leute, das kann euch auch blühen. Man wird euch nicht bejubeln. Ihr dürft jubeln, weil ihr mit Gott unterwegs seid. Aber man wird euch nicht bejubeln. Und bis heute werden Christen bekämpft, weil es anderen Menschen falsch vorkommt, an Jesus zu glauben und mit seiner Liebe so ernst zu machen. Um Gerechtigkeit willen wird hier gesagt. Da steht tatsächlich kein Artikel. Das ist eben dieser Lebensstil nach Gottes Willen. Und dafür kann man schon bekämpft werden. Nicht nur, weil man von Gott spricht. Oder man wird beschimpft, weil man an Jesus glaubt. Verfolgt. Also es wird einem nachgejagt, nachgestellt. Es wird versucht, den Lebensraum zu nehmen. Und an dieser Stelle beschreibt Jesus nicht nur allgemein selig sind, sondern jetzt sagt er, selig seid ihr, wenn man das mit euch macht. Nein, Jesus, das will man doch gar nicht. Und Jesus sagt, selig seid ihr. Freut euch, ihr könnt dann jubeln, wenn sie euch bekämpfen, weil ihr zu mir gehört. Weil eben daran deutlich wird, dass Gott uns so wichtig geworden ist, dass alles andere zweitrangig ist. Deshalb kann man sich freuen. Jesus sagt mit keiner Silbe, sucht diese Gelegenheiten, dass ihr bekämpft werdet. Nein, er sagt, wenn es euch so geht, dann braucht ihr den Kopf nicht in den Sand stecken und nicht meinen, euer Leben sei zu Ende, selbst wenn sie es beenden. Aber ihr werdet dann durchsteigen zu mir. Und wenn es euch hier schon so geht, dann wird dadurch meine Liebe deutlich werden und ihr könnt darüber jubeln, dass ihr so ein Beispiel sein könnt. Das ist ja das Verrückte bei Hinweisschildern. Die müssen ja von denen, denen sie den Weg zeigen sollen, nicht hübsch gefunden werden oder toll. Nein, sie müssen nur in die richtige Richtung zeigen. Dann ist ihre Wirkung vollkommen. Und diese Versprechen, die hier bei all diesen Seligpreisungen gegeben werden, die Belohnung, die ausgesprochen wird, die deutet darauf hin, dass diese Lebenswerte sich endgültig und vollständig eben auch erst in der Ewigkeit auszahlen werden. In Münze gibt's da nicht mehr. In dieser Welt sind es Werte, die als nicht erstrebenswert angesehen werden und gegen die sich sogar unser menschliches Herz von sich aus wehrt. Aber wir können den Geschmack der Aussichten, die Jesus verspricht, schon in dieser Welt erleben. Immer wieder, weil er immer wieder so etwas schenkt. Auch so Begegnungen mit sich selber schenkt. Und er wird immer für uns sorgen. Im Himmel wird es dann endgültige Wirklichkeit. Und die Frage ist ja nun, wie wird man so ein Mensch? Da kommen wir nochmal zurück zum Anfang. Selig sind, die durch den Geist sich ihrer Armut bewusst sind. Der Pfarrer ging eines Tages in seine kleine Dorfkirche und sah dort einen einfachen Bauern in der Bank knien. Viele Menschen kamen tagsüber für einen kleinen Moment in die Kirche, um zu beten und vor Gott einzuhalten im hastigen Geschäft des Alltags. Als der Pfarrer nach über einer Stunde wiederkam, kniete der Mann immer noch in seiner Bank. Da fragte er ihn, was haben Sie denn so lange mit Gott zu bereden? Eigentlich gar nichts, sagt der Bauer. Er deutet dann auf den Gekreuzigten. Da ist sogar Jesus dann am Kreuz dran gewesen. Ich schaue einfach ihn an. Und er schaut mich an. Ich schaue einfach ihn an. Und er schaut mich an. Auf welchem Weg das für dich möglich ist, das kann sich unterscheiden von mir zu dir. Aber such dir diese Gelegenheiten, in denen du ihn anschaust und in denen Gott dich anschauen darf, Jesus dich anschauen darf. Mir gefällt das so, weil es hier um die Haltung geht, ich brauche etwas von Gott. Nein, das ist noch gar nicht alles. Ich brauche Gott. Such dir einen für dich passenden Weg. Dann färbt sein Wesen auf dich ab. Amen.